Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer. Kontextuelle Philosophie im Alltag.
Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Was Frauen von Männern über Gefühle lernen könnten. Da springt vielleicht der ein oder anderen Frau jetzt schon mal gleich beim Titel der Draht aus der Mütze. Wieso soll Frau von den Gefühlslegasthenikern etwas lernen können? So, es gibt eine ganz wichtige Aussage, die wahrscheinlich die meisten, wenn sie sie zunächst hören, ablehnen. Und wir bitten dich, mal nicht gefühlig zu reagieren, sondern das mal wirken zu lassen. Also einfach damit zu sein. Und die eine These, die wir haben, ist, du kannst nicht über Gefühle reden. Vielleicht denkst du jetzt, das ist doch unmöglich, natürlich rede ich über Gefühle. Und deshalb gehen wir einfach ein paar Beispiele durch. Ich habe diesen Satz vor kurzem einigen Freundinnen und Freunden gesagt und eine Freundin von mir meinte, natürlich kann ich über Gefühle reden. Ich sage, okay. Ich sage, wann hast du dich das letzte Mal geärgert? Ja, sagt sie, gestern noch habe ich mich geärgert. Mein Mann räumt nie die Sachen in die Spülmaschine oder räumt seine Wäsche in den Wäschekorb. Das muss ich immer hinterher räumen. Dann habe ich gesagt, ich will ja nicht über den Wäschekorb oder die Spülmaschine reden, sondern über deine Gefühle. Ja, da habe ich mich wirklich geärgert, weil ich habe ihm da schon so oft gesagt, er soll nicht sagen, du willst ja über deine Gefühle reden, nicht über deinen Mann. Und sie erzählte noch weiter, was er alles machen soll und was er aber nicht tut. Und jedes Mal habe ich gesagt, du willst aber doch über dein Gefühl reden. Und irgendwann stockte sie und sagte, das stimmt, ich kann über mein Gefühl nicht reden. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Du kannst nur über die Situation reden, beziehungsweise darüber, wie du sie bewertest oder wie du die Person bewertest. Wenn du dich also sehr darüber aufregst, dass dein Partner oder deine Partnerin immer die Sachen liegen lässt, dann musst du sowas denken wie, er oder sie ist rücksichtslos. Und über diese Rücksichtslosigkeit ärgerst du dich. Du sagst sie aber nicht, sondern du sagst, er soll sein Verhalten ändern. Jetzt würden einige sagen, ja, aber wenn ich sage, ich habe mich geärgert, habe ich dann nicht über mein Gefühl geredet? Nein, das hast du nicht. Sondern du hast nur beschrieben, wie du dich fühlst in der Situation. Und wir kommen gleich noch dazu, wozu du diesen Ärger nutzen kannst. Denn wir sagen nicht, ärgere dich nicht mehr oder hab keine Gefühle mehr. Du kannst diesen Ärger nutzen, aber du musst nicht daran festhalten. Und egal, wie sehr du es glaubst, du kannst über deine Gefühle nicht reden. Wenn du über deine Gefühle reden willst, dann müsstest du sagen, ich ärgere mich, ich ärgere mich, ich ärgere mich. Das ist über das Gefühl reden. Aber jetzt ist die Frage,
wozu und warum Ärger? Letztendlich kann man ihn, wie Maria gerade ausführlich und deutlich beschrieben hat, nicht darüber reden, sondern man kann es nur verbalisieren. Und dann bleibt es bei einem Satz, ich habe mich geärgert oder ich habe mich gefreut. Aber wozu setzen wir Gefühle dann ein? Das ist ja nochmal spannend zu untersuchen. Also warum ärgern wir uns und wozu setzen wir den Ärger ein? Und meistens dient es dafür, dass wir mit unserem Ärger andere dazu bringen wollen, dass sie endlich das tun, was sie sollen, also was man selbst will. Weil sie sonst schlechte Menschen wären, weil sie negative Gefühle verursachen. Nur zum Beispiel als Kind haben wir vielleicht gelernt, du willst ja wohl nicht, dass Mama ärgerlich, traurig oder böse ist. Also sie mit den Gefühlen argumentiert, um ein Wohlverhalten zu erzeugen. Und wenn man das auf die Spitze treibt, ist das wie eine Gefühlskeule, die für emotionale Erpressung zum Wohlverhalten eingesetzt wird.
Ja, und ich würde sagen, dass Ärger, also vor allen Dingen vielleicht sogar noch mehr, aber jetzt bin ich traurig oder ich bin irgendwie enttäuscht, dass diese Gefühlswaffe mehr von Frauen eingesetzt wird.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Also
Ne,
im Durchschnitt ist das so, ja.
und ja, wir haben auch festgestellt im Laufe unseres Unternehmens, vor allen Dingen auch beim Hausbau, es gibt einige Handwerker, die laufen auf Ärger.
Ja.
Also die tun nur, was du denen sagst, wenn du das ärgerlich sagst.
Wenn du das mit Ärger orchestrierst.
Ja, sonst tun die das nicht. Also die sind wirklich auf Ärger gepolt. Ist vielleicht heute in der heutigen Kultur anders, aber das war damals so, fand ich.
Ja.
So, also wirklich wichtig festzuhalten, du kannst nicht über Gefühle reden, du kannst nur über die Situation, über die Menschen reden. Und jetzt lass uns mal schauen, wie machen Männer das? Also wenn es sie stört, dass ihre Partnerin etwas nicht tut. So, sie würden eher hingehen und würden eher sagen, also dass du die Sachen in meinem Badezimmer liegen lässt, das stört mich. Ich finde, du solltest die Sachen wegräumen. Also die würden nicht den Weg übers Gefühl gehen, nach dem Motto, räum das weg, damit ich bessere Gefühle habe.
Ja, sie würden eher direkte Anweisungen
Sie würden
geben.
es eher direkt machen.
Ja.
Und hier brauchen wir eine Synthese. Beides funktioniert nicht. Also was wir im kontextuellen Coaching oder in unserer kontextuellen Philosophie machen, ist, dass wir sagen, wenn dein Partner wiederholt nicht tut, was du möchtest, dass er tut, oder was ihr sogar vielleicht vereinbart habt, dann nützt es weder, ihn über Gefühle dahin zu manipulieren, noch ihn dominant Anweisungen zu geben, sondern dann müsst ihr wirklich die Frage stellen, warum tust du das nicht?
Ja, was lässt
Und
sich das nicht tun?
genau, und zwar wertfrei, nicht im Sinne von, ja, sag mal, was lässt sich das nicht tun, komm mal, du Depp. Sondern ich habe dich jetzt mehrfach gebeten, das und das zu tun, aber du tust es nicht. Also willst du, findest du, ich sollte deine Sachen dir hinterherräumen? Dann würde mich interessieren, warum. Also ist das irgendwie in deinem Bewusstsein so, dass ich das tun sollte? Oder tue ich etwas nicht, wo du findest, ja, dann kannst du bitteschön auch meine Sachen wegräumen. Also was ihr braucht, ist ein Gespräch darüber auf einer anderen Ebene, was den anderen das nicht tun lässt.
Ja, was ist die Motivation, die Vereinbarung nicht einzuhalten und darauf zu stoßen? Was ist die Sperre im Bewusstsein?
Was ist die Sperre im
Na,
Bewusstsein?
das ist eine spannende Untersuchung.
Ja, ich fand auch, das sind immer interessante Sachen, wenn wir
Wenn man
das
das
gemacht
wertfrei
haben,
macht
wenn man das
und
wertfrei
nicht im
macht.
Vorwurf.
Ja. Also wir sind schon auf so manche Vorbehalte gekommen bei solchen Untersuchungen. Also, das war das Erste. Du kannst nicht über Gefühle reden. Zweitens, häufig gibt es sowas wie gefühlte Gedanken. Und das sind keine Gefühle.
Es ist so etwas wie Gedanken gefühlig auszudrücken.
Genau. Wir gehen einmal ein paar Beispiele durch, was wir damit meinen, und werden das
Wir spielen das mal
vortragen.
mit
Du spielst einfach
verschiedenen, in
durch.
verteilten Rollen spielen wir das mal durch, damit man das besser versteht.
Ich habe das Gefühl, du vertraust mir nicht.
Warum?
Weil du mich immer fragst, mit wem ich zu Mittag gegessen habe.
Das ist doch nur Interesse.
Ja, aber ich habe das Gefühl, ich muss mich dann verteidigen und rechtfertigen.
Ich greife dich doch gar nicht an.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass du mich angreifst. So, dieses Gespräch können wir natürlich endlos weiterführen. Und da kannst du wirklich nur hingehen und sagen, das, was du mir sagst, ist übrigens kein Gefühl, das ist ein Gedanke. Denn was ich mache, ist, ich unterstelle dem anderen Misstrauen und jetzt kommt die Krux. Deshalb ist das wie so ein, wie nennt man,
Kreislauf,
Catch-22.
ja, Catch-22.
Ne, ich unterstelle dem anderen Misstrauen und begründe das mit meinen Gefühlen. Das kann der nie widerlegen.
Na, man kann Gefühle nicht widerlegen.
Das kann man nicht widerlegen.
Weil Gefühle sollen haben den hohen Anspruch der Echtheit.
Da kommst du nur raus, indem du deinem Gegenüber sagst, und übrigens, das ist kein Gefühl, was du mir mitteilst, das ist ein Gedanke und ich will wissen, warum du so denkst. Wenn der sagt, ja, aber es ist doch ein Gefühl, dass du sagst, nein, es gibt kein ich misstraue mir Gefühl, das gibt es nicht, das ist als Gefühl gibt es das nicht. Was auch einige gerne sagen, ist sowas wie, ich habe das Gefühl, du siehst mich nicht.
Was soll das heißen? Natürlich sehe ich dich.
Jetzt habe ich erst recht das Gefühl, du nimmst mich nicht ernst. Also hier dasselbe. Ich kann argumentieren und da muss ich leider sagen, auch in meinem Businessleben habe ich das auch erlebt. Ich argumentiere mein Gefühl mit dem nächsten Gefühl.
Ja.
Ich habe das Gefühl, ne, nachdem du dich überhaupt auf nichts einlässt, du bist dominant. Und ich habe es jetzt als Ich-Botschaft gemacht. Ne?
Genau,
also ich habe
ja
nicht gesagt, du bist
gelernt.
Dominant, sondern ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, du bist dominant. Das habe ich jetzt gelernt.
Psychologisch gelernt, genau.
Ja.
Dann bleibt nur noch die Frage zu stellen, woran misst du das?
Ja, guck, schon wieder willst du mit deiner kalten Ratio meine Gefühle dominieren. Also was daran wirklich wichtig ist, dass ihr kriegt kein Gespräch zustande, was in irgendeiner Weise interessant ist, was erhellend ist, was euch nach vorne bringt. Es geht nur darum, dass der das Gefühl hat, Recht haben will.
Ja, darin steckt noch keine Erkenntnismöglichkeit.
Ja.
Mit den Gefühligkeiten wird es letztendlich zugeschüttet.
Ja, es wird zugeschüttet und nicht erklärt.
Nicht erklärt, ne.
So, und jetzt kommt der Satz, den kennen wahrscheinlich ganz viele und da kannst du wirklich nur aufstehen, in die Kneipe gehen und Bier trinken. Der heißt, ich habe das Gefühl, du liebst mich nicht.
Ein beliebter Satz.
Ja.
Auch wieder gefühlig orchestriert.
Ja,
dann kann
ja,
man
das
nur
Gefühl,
wieder fragen,
du liebst mich nicht.
Dann kann man nur wieder fragen, woran misst du das?
Ja, jetzt, also weil du schenkst mir die Blumen von dir aus, du bringst mir kein Frühstück mehr ans Bett, du umarmst mich nicht einfach so. Ich kann jetzt ganz viele Sachen auflisten, die mir das Gefühl geben, dass der andere mich nicht liebt.
Ja, und jetzt ist der Mann gezwungen, die Gefühle, die Gefühligkeiten der Frau ins Unrecht zu setzen, was er natürlich ungern tut.
Ganz dünnes Eis.
Eben.
Jetzt muss der Mann letztendlich der Frau sagen, du liegst mit deinem Gefühl, dass ich dich nicht liebe, falsch.
Ja.
Das ist für ihn nicht möglich.
Das ist eine ungünstige Diskussionsbasis.
Ja.
Sagen wir mal besser, eine ungünstige Untersuchungsbasis.
Ich würde sagen, das ist sogar ein ganz dünnes Eis. Das hat überhaupt keine Untersuchungsbasis.
Ja.
Da ist ja nichts zu untersuchen, wenn sie ewig das Gefühl mit dem Gefühl erklärt.
Ja.
So, was kann man machen? Und wir haben lange Zeit überlegt, also viele kennen ja den Begriff Mitgefühl. Also ich fühle, wie es dem anderen geht. Und im Übrigen ist das so, wenn der andere wirklich traurig ist, dann muss der nichts sagen. Ne?
Finde ich, dann muss er nicht seine Gefühle verbalisieren.
Er kann nur sagen, vielleicht...
Man kriegt mit, dass die Person traurig
ja,
ist.
Ja, das kriegt man einfach, das ist ein Mitgefühl.
Ja.
Und du wirst dich wundern, wenn jemand mal sagt, ich habe das Gefühl, du nimmst mich nicht ernst, da ist, dass kein Mitgefühl zustande kommt, also weil ihr könnt auf dieser du nimmst mich nicht ernst Ebene gar nicht gleich schwingen. Vor allen Dingen die, die professionell als Psychologen oder Coach arbeiten, die werden das kennen. So, was ist jetzt das Gegenteil oder was ist jetzt etwas, was ein Pendant ist zu Mitgefühl? Und wir hatten eine Zeit lang den Begriff Einfühlungsvermögen, aber da haben wir auch wieder Gefühl drin.
Ja.
Und haben uns dann überlegt, das ist vielleicht auch interessant, weil ungewohnt, das Pendant ist Meditation. Denn Meditation kommt aus dem Lateinischen, das heißt Nachdenken, Nachsinnen. Das heißt,
das Interessante ist, dass das nicht die Bedeutung hat, die im Landläufig, die der Meditation landläufig gegeben wird. Das ist nämlich aktives Meditation heißt nämlich nicht, lass deine Gedanken los, sondern Meditation heißt aktiv, proaktiv nachdenken und nachsinnen,
ja,
um zu einer Erkenntnis oder zu einer Schlussfolgerung oder zu einem Schluss zu kommen.
Ja, und das heißt auch, und darin würde ich sagen, Stefan, liegt die Spiritualität, das heißt auch wirklich wertungsfrei zuzuhören. Also wenn der andere sagt, ja du, was weiß ich, hast das und das nicht gemacht, dass ich nicht gleich in Verteidigung und Rechtfertigung gehe, sondern sage, okay, wie kommt es, dass du das so siehst?
Mhm.
Also, dass ich wirklich mich nach der Landkarte des anderen erkunde, dass ich die wirklich erforsche.
Das ist immer ein interessantes Gespräch, wenn das wertungsfrei geführt wird.
Ja, und das ist eine hohe Kunst. Also ich finde, das ist wirklich eine Meditation.
Ja.
Also nicht emotional zu reagieren, sondern wertungsfrei nachzufragen. Also die meisten verbinden mit Meditation was ganz anderes.
So kann man interessanterweise in die Tiefen des Bewusstseins hinabsteigen und zu untersuchen, wie sich das Verhalten, das Denken und das Fühlen zusammensetzt.
So, das ist die Frage, willst du mit deinem Partner oder auch mit deinem angestellten Mitarbeiter, mit deinen Kindern meditieren? Und zwar in dem Sinne, dass du wirklich, wirklich, wirklich Interesse hast an deren Landkarte, rational und emotional.
Was lässt sie so sein und denken?
Und da kannst du natürlich Räucherstäbchen anzünden, aber muss man nicht.
Muss man nicht. Kann man. Alles kann, nichts muss.
Ja. Okay. So, jetzt wenn für diejenigen, die sagen, ja, aber Frauen haben ja auch eine Verbindung zwischen dem Sprachzentrum
und dem Gefühlszentrum.
Und dem Gefühlszentrum. Das heißt, sie können wohl über Gefühle sprechen. Nein, aber was sie können, und das ist wichtig, das können sie besser als Männer, sie können Gefühle verbalisieren, also in Worte packen.
Das fällt ihnen deshalb leichter, weil im männlichen Gehirn diese Verbindung zwischen dem Sprachzentrum und dem Gefühlszentrum, das haben wir schon mal angedeutet, nicht oder so gut wie nicht besteht. Das ist mehr wie so ein schmaler Pfad. Und bei den Frauen ist es eine achtspurige Autobahn. Die Männer denken allerdings, dass der schmale Pfad eine achtspurige Autobahn ist. Aber sie haben trotzdem Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu verbalisieren.
Ja, und das fand ich nämlich interessant. Also wir experimentieren ja gerne mit unseren Thesen und waren vor einiger Zeit eingeladen und haben auch die These gebracht, du kannst nicht über Gefühle sprechen. Und da meinte die Frau, doch, ich war zunächst ängstlich, euch kennenzulernen, dann im Gespräch war ich unsicher und jetzt bin ich froh über das Treffen. So, was sie gemacht hat, und das ist auch eine Kunst, ist, sie hat ihre Gefühle in Worte gefasst.
Und zwar ziemlich präzise.
Ziemlich präzise. Und jetzt könnte man zum Beispiel fragen, also was hat dich zunächst ängstlich sein lassen? Mhm. Und da sind wir wieder bei Gedanken. Also was hast du über uns gedacht und was hast du befürchtet, was passieren kann? So, was hast du, so, und was hat dich dann verunsichert? Also, was hast du geglaubt?
Was wir über dich denken.
Was wir über dich denken.
Genau.
Ne? So, und dann letztendlich, was hat dazu geführt, dass du dann auch froh und erleichtert warst? Also, letztendlich, wenn wir drüber sprechen, dann untersuchen wir ihre Gedanken oder, wie wir sagen, genau ihre Bewertungen.
Und wahrscheinlich war sie froh über das Treffen, dass wir wertungsfrei untersuchen.
Ja.
Sie hat auf jeden Fall ihre Gefühle präzise verbalisiert. Und sie hat ihre Bewertungen über sich selbst, über die Situation, über uns und ihre Befürchtungen, die ja auch Bewertungen sind oder Schlussfolgerungen, zum Ausdruck gebracht als Hintergrund ihrer Gefühle. Weil, und da so kommen wir auf die Schlussfolgerung, weil Gefühle eine Folge von Bewertungen ist. Man kann auch sagen, Gefühle sind eine Folge von oder Funktion von Schlussfolgerungen, die ja auch Bewertungen beinhalten. Meistens sind Schlussfolgerungen über Menschen oder Situationen in irgendeiner Weise mit einem bewertenden Adjektiv verbunden.
Ja, und das ist ja das Interessante an der LET, die ich in New York gelernt habe. Du kannst den Gefühlen bestimmte Bewertungen zuordnen.
Ja, das ist das Interessante.
Ja, das war auch, fand ich, dann in den Gesprächen interessant, dass wenn man wusste, wie jemand sich fühlt, wusste man, wie er denkt.
Ja, man konnte Rückschlüsse ziehen auf das Denken. Das ist nützlich und hilfreich. So wird man sich seiner eigenen Landkarte bewusst. Also Gefühl, wir legen zugrunde, dass Gefühle eine Folge oder Funktion von Bewertungen oder bewertenden Gedanken sind und eben nicht von den Ereignissen oder den Menschen, die man trifft oder bewertet. Die Menschen, die man trifft oder mit denen man spricht, sondern die Gefühle entstehen aufgrund der Bewertung über den Menschen oder die Situation. Wenn man das zugrunde legt und zulässt, diese Prämisse, dann lassen sich Gefühle steuern. Das ist das Nützliche an dieser Gleichung. Man kann nämlich seine Bewertungen überprüfen und gegebenenfalls aufgeben und wandeln. Damit ist nicht positiv denken gemeint. Man muss jetzt nicht das Gegenteil denken. Viel interessanter wäre, klar oder transparent zu denken, also die Bewertungen aus seinen Schlussfolgerungen rausnehmen, dann ändern sich die Gefühle. So kann man Gefühle neutralisieren, das nennt man Gefühlsmanagement oder Gefühlskultivierung. Na, die Kurzformel heißt, wenn du andere Gefühle haben willst, überprüfe und wandle deine Bewertungen. dann ändern sich deine Gefühle auf natürliche Art und Weise. Und die Frage, die dann auftaucht, ist, warum machen Menschen das nicht und halten dann lieber an ihren Gefühlen fest?
Ich denke, ein Aspekt, Stefan, das hatten wir, also den Begriff Gefühlskultivierung haben wir ja schon vor 10, 15 Jahren
eingeführt, schon lange.
Oder Gefühlsmanagement. Ja. Es kam dann oft als Rückmeldung, ja, aber meine Gefühle sind ja echt, dann vergewaltige ich meine Gefühle.
Ja.
So, was ich daran interessant finde, ist, wir haben auch eine Esskultivierung.
Ja.
So, letztendlich, was echt ist, wenn du die Hände in den Salat steckst und dir das dann ins Gesicht schaufelst oder einfach dir das Hähnchen nimmst und davon abknabberst und nicht wartest, bis jeder was hat und das abschneidest und mit Messer und Gabel isst. Also diese Gefühlskultivierung haben wir, also diese Esskultivierung und Kultur haben wir auch.
Ja.
Da sagen wir auch nicht hin, ja, aber ich fühle mich jetzt in meinem normalen Essverhalten, fühle ich mich jetzt gestört, sondern das gehört zum Menschsein dazu. Aber interessant ist, dass wir diese Gefühlskultur nicht wollen.
Ja, ne? Letztendlich funktioniert unser Gehirn noch wie in der Steinzeit.
Und
offenbar wollen wir, dass das so bleibt.
Letztendlich schon, ja.
Bei Gefühlskultivierung taucht dann auch immer der Vorwurf der Rationalität auf.
Ja.
Es ist zu rational, ja.
Ja, es ist auch rational, mit Messer und Gabel zu essen. Man könnte sich auch einfach den Kuchen vom Teller nehmen und reinschieben.
Was ist an irrationalen Bewertungen rational?
Ja.
Ist dann die Gegenfrage. Ne?
Genau.
Ja, und warum machen Menschen das nicht und halten lieber an ihren Gefühlen fest? Meistens, weil sie über ihre Bewertungen, über die Situation oder über Menschen im Recht bleiben wollen. Und die Gefühle sollen das bestätigen, dass ihre Bewertungen richtig sind. Und so schließt sich dann der Kreis. Und dann wird's, soll es wasserdicht sein, das, was sie denken, fühlen und fühlen, dass das stimmt. Und mit der Richtigkeit ihrer Bewertungen orchestrieren sie, die Richtigkeit ihrer Bewertung orchestrieren sie dann mit ihren Gefühligkeiten. Die Frage ist, warum machen Menschen das? Unter anderem glauben sie, wenn sie nicht im Recht sind über ihre Bewertungen und die daran hängenden Gefühle, dass ihr Überleben bedroht ist. Also der Verstand glaubt, wenn er im Unrecht ist, ist sein Überleben bedroht.
Ja, vor allen Dingen denke ich, weil sie schon so lange Beweise gesammelt haben für ihre Bewertungen.
Ja.
Das finde ich im Übrigen auch für eine Partnerschaft interessant. Also je länger du negativ denkst, also angenommen, dein Partner räumt die Sachen nicht weg und du denkst, der ist rücksichtslos, wenn du das jeden Tag immer wieder denkst, umso schwerer wird es dir fallen, diese Bewertung aufzugeben.
Ja.
Also erstmal die zuzugestehen und dann aufzugeben, weil du hast ja jetzt wochenlang Beweise dafür.
Ja, wir haben genug Beweise und genug Gefühle, die die Beweise bestätigen.
Ja.
Das heißt, die Herausforderung für unser Bewusstsein und für uns selbst ist, im Unrecht zu sein über unsere Bewertungen, wenn wir andere Gefühle haben wollen. Selbst wenn wir noch so viele Beweise gesammelt hätten.
Ja.
Und das ist für den Verstand unangenehm, das anzuerkennen, im Unrecht über Bewertungen zu sein. Da fühlt er sich in seinem Überleben bedroht.
Ja, und ich denke, die meisten Menschen, die haben keine Meinung oder Bewertung, die sind ihre Meinung.
Ja, sie haben sich komplett damit identifiziert.
Komplett. Deshalb sind die auch so feindselig, wenn man mal anderer Meinung ist.
Deshalb halten sie an den Bewertungen und den damit zusammenhängenden Gefühlen lieber fest, selbst wenn sie darüber unglücklich werden.
Ja, und das fand ich interessant, dass Leo sagte, dass man sogar neurowissenschaftlich prüfen konnte oder feststellen konnte, dass es negative neuronalen Ausstoß hat, wenn jemand eine andere Meinung hört. Also das ist wirklich schmerzhaft. Man muss das wirklich aushalten.
Ja, man muss es aushalten, den Diskurs oder die Ambivalenz oder die Andersartigkeit, die Unterschiedlichkeit von Gedanken und Standpunkten. Damit tun sich viele Menschen schwer.
Okay, jetzt haben wir drei Aspekte. Du kannst nicht über Gefühle reden, du kannst Gefühle nur verbalisieren und es gibt gefühlte Gedanken, die auch nicht funktionieren. Jetzt kommt der vierte Aspekt. Gefühle sind zum Fühlen da.
Zu sonst nichts.
Zu sonst nichts. Und wer das wirklich gut kann, sind Männer. Nämlich?
Sie drücken ihre Gefühle direkt aus oder unmittelbar. Sie müssen auch nicht drüber sprechen oder sie verbalisieren. Sie leben sie einfach oder sie erfahren sie. Das beste Beispiel dafür ist ja, dass Männern immer vorgeworfen wurde, sie würden ihre Gefühle nicht zum Ausdruck bringen. Das stimmt nicht. Du musst nur in ein Fußballstadion gehen, während das Spiel läuft, und dann siehst du Männer, wie sie Gefühle haben und sie unmittelbar zum Ausdruck
unmittelbar
bringen.
Unmittelbar Ärger, unmittelbare Freude, unmittelbare Enttäuschung, ja, unmittelbare Trauer. Ich finde, das ist Gefühle pur.
Die reagieren unmittelbar auf jede Situation auf dem Spielfeld, auf das, was die Spieler machen, auf das, was der Schiedsrichter macht. Wenn der Schiedsrichter Fehlentscheidungen hat, dann rufen sie oder singen, wir wissen, wo dein Auto steht. Woher die das wissen, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall sind sie mittendrin im Geschehen und sind auch hin und her gewogt, wogen hin und her mit ihren Gefühlen. Wenn sie ein Tor kassieren, wenn ihre Mannschaft ein Tor kassiert, sind sie wütend und traurig. Wenn ihre Mannschaft ein Tor schießt, dann sind sie happy und begeistert. Da wird nicht lange über das Gefühl diskutiert, warum sie das haben. Nein. Das ist offensichtlich.
Und die sprechen auch nach dem Spiel nicht über die Gefühle, sondern über die Spieler.
Ja, die sprechen über die Ereignisse.
Über Ereignisse. Ja, was ich interessant fand, ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen von einer Frau, die sagte genau dazu, ja, bei uns ist das ja gar nicht beigebracht worden, unmittelbar unsere Gefühle zu zeigen und sie laut zu zeigen. Da denke ich ganz ehrlich, Stefan, das ist euch Männern
auch erzogen.
Das heißt, er sei leiser, sei ruhiger, sei stiller.
Ja.
Und vielleicht ist das ja auch ein Reiz, warum Frauen ins Fußballstadion gehen, weil sie dann genauso auch
dann können
mal
sie
einfach
auch unmittelbar
ihre Gefühle ausdrücken.
Gefühle ausleben, ja, ne? Zum Ausdruck bringen.
Okay, also Gefühle sind zum Fühlen da. Jetzt kommen wir noch beides, einmal zum Gefühlsmanagement, warum das gut ist, wenn Männer das machen, aber auch, warum es gut ist, Gefühle zu fühlen. Und das ist in Verlustsituationen. Also Verlust von Gesundheit, von Arbeit, von Menschen. Und wir haben ein Beispiel, das ist drastisch, so ihr könnt das auch übertragen in, was weiß ich, vielleicht habt ihr Verlust im Sinne einer Arbeit oder das
oder
was
Trennung.
Nicht so, oder Trennung, was nicht so dramatisch ist. Und zwar bei Freunden von uns war es so, dass dass ein Kind totgeboren wurde. So, und für beide war das natürlich extrem herausfordernd. Und ja, was der Mann gemacht hat, er ist hingegangen und hat sich sozusagen als stark gezeigt, was für seine Frau die Möglichkeit geboten hatte, dass sie ihre Gefühle auch leben konnte. So, da ist natürlich häufig auch, kommt dann der Vorwurf, wenn der Mann nicht genau gleich traurig ist, und dann kippt das, dass die Frau sagt, wenn du nicht so traurig bist, dann hast du mein Kind oder unser Kind nicht so geliebt wie ich. So, dann ich habe das Gefühl, dass das so war. Da kommt er natürlich dann wieder nicht gegen an.
Da kann er nur verlieren.
Ne, aber letztendlich ist das so, dass die Männer, und das ist gerade in Situationen wie auch zum Beispiel eine Geburt, dass sie dann eher in der Lage sind, ihre Gefühle zu managen, was für die Frau Möglichkeiten gibt, dann die Gefühle zu leben und auszuleben. Also insofern ist dieses Management einfach auch systemerhaltend.
Ja. Ne? Weil viele Frauen Männer entwerten, die zu gefühlig, zu viele Gefühle zeigen, also sie als gefühlig bewerten.
Ja.
Na, das ist dann für Männer immer so ein zweischneidiges Schwert.
Okay.
Was man unterscheiden kann, ist, dass Frauen eine wesentlich höhere emotionale Drehzahl haben. Also ihr ganzes Bewusstsein ist emotional verbunden.
Ja, weil sie halt eben auch mehr Gefühle verbalisieren können.
Ja. Das ist wie bei Formel-1-Rennwagen. Die haben auch eine höhere Drehzahl als normale Fahrzeuge. Das hat den Nachteil für Frauen, dass ihre Gefühle so intensiv sein können, dass sie sich darin verlieren und die Ausfahrt nicht finden und von ihren Gefühlen überfordert sein können. Dann brauchen sie eine Regulation, einen Regulator oder irgendeine Möglichkeit, die Ausfahrt aus dieser Gefühlstiefe zu finden. Und dann kann, wenn ihr Mann darin neutral bleibt, kann sie ihren Mann dazu nutzen, wenn er und sie das wollen. Weil Freundinnen verstärken meistens die Gefühle.
So, und es gibt einen Unterschied in der Gewichtung der Gefühle. Also Männer nutzen sie eher wie einen Indikator und handeln entsprechend. Dann wird das Gefühl unwichtig. Und Frauen schaffen über Gefühle soziale Verbindungen. Das heißt, das Gefühl bleibt wichtig, sodass sie auch eine Übereinkunft bekommen. Dann als drittes nochmal.
Gefühle dienen dazu, um zwischenmenschliche Stimmungen und Unstimmigkeiten zu erspüren. Nur nochmal zu, Gefühle sind ein Indikator. Sie zeigen etwas an, was funktioniert versus ob etwas nicht funktioniert, ganz banal unterschieden. Also unangenehme Gefühle zeigen an, was nicht funktioniert oder dass etwas nicht funktioniert hat. Und angenehme Gefühle zeigen an, dass etwas funktioniert oder funktioniert hat. Na, Frauen können Stimmungen und Unstimmigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich besser wahrnehmen, wenn sie es gefühlskultiviert unterscheiden.
Ja, wenn sie, ja. Also wenn sie, finde ich, gefühlsgebeutelt leben, dann geht das nicht. Oder wenn sie in gefühlten Gedanken leben, dann funktioniert das auch nicht. Ja. Nee, also meckern, jammern, klagen, sich beschweren, unzufrieden sein, das führt dazu, dass du dein Stimmungsbarometer nicht wahrnehmen kannst. Nee, das ist, als würdest du mit einer Wünschelrute auf einen klaren Satellitenempfang hoffen. Das funktioniert nie. Und wie gesagt, du kannst, um mehr zur Ruhe zu kommen, die Potenz oder auch deinen Mann dazu nutzen, um zu wissen, wieso habe ich eigentlich diese Gefühle. Ich finde, das hat bei uns als Unternehmer gut funktioniert.
Ja, wir haben das gut angewendet.
Ne, das ist halt eben auch, also in dem Wort ist mir eben aufgefallen, von Unstimmigkeiten steckt auch Stimmung.
Ja.
So, und ich habe eher so die Stimmung mitbekommen und habe dann mit dir so den Faktencheck machen können, was an den Fakten stimmt mit den Unstimmigkeiten.
Ja, woher kommen die Unstimmigkeiten?
Ne.
Was löst die Gefühle aus?
So, und deshalb war, was für mich vielleicht dann eher manchmal auch, weil ich mehr so im Geschehen drin war, wo ich vielleicht eher so betroffen war oder upset war oder mich geärgert hatte oder verletzt hatte, so das konnte ich dann irgendwie neutraler untersuchen. Das war, finde ich, für uns als Chef und Chefin hat das super funktioniert.
Ja, wir haben quasi mit einem Realitätscheck einen Gefühlscheck gemacht.
Ja, das haben wir.
Ja, das funktioniert, wenn man das wertfrei untersucht.
Ja, ja, da haben, also finde wir, aber auch unsere Angestellten und auch unsere Teilnehmer sehr von profitiert.
Ja, es gibt einfach, das lässt sich nicht verleugnen, das gilt es auch anzuerkennen, einen unterschiedlichen Umgang mit Gefühlen.
Ja, ja, und da bin ich, stehe ich auf dem Standpunkt, wir brauchen eine Gefühlsrevolution.
Ja, genau. Also das wäre noch ein Schritt weiter.
Ja, ich finde, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo man nichts mehr sagen darf und jeder fühlt sich beleidigt. Das ist so im Englischen, heißt dieser Begriff Tiptoeing. Also wir gehen wie auf Eiern miteinander und umeinander. Und ich mache es jetzt mal bewusst drastisch. Also angenommen, jemand sagt zu dir, du bist fett. Das ist eine Beleidigung. Und solche Beleidigungen müssen auch nicht sein, aber sie kommen vor. Du kannst die Welt nicht umerziehen. Selbst wenn jemand das nicht sagt, dann denkt er das. So, und jetzt hast du als derjenige, der dick ist, die Wahl. Denn wenn jemand sagt, du bist fett, das ist dein Knopf. Der Beleidiger ist verantwortlich fürs Drücken. Aber du bist verantwortlich dafür, dass du den Knopf hast. So, wenn es für dich in Ordnung ist, übergewichtig zu sein, dann könntest du neutral reagieren und könntest sagen, warum willst du mich eigentlich beleidigen? Also ich vermute mal, dieses du bist fett soll eine Beleidigung sein, wieso willst du das tun? Ja, das ist so, als würde ich sagen, du bist, wenn ich zu dir sage, du bist ein Eichhörnchen, da hat niemand ein Gefühl zu. Du bist ein Panda-Bär, hat auch niemand ein Gefühl zu. Wenn ich aber sage, du Schwein, da fangen einige schon an mit ihren Gefühlen.
Obwohl Schweine reinliche, intelligente Tiere sind.
Sehr wohl. Das heißt, in dem Moment, wo ich nicht sage, du Panda-Bär, sondern du Schwein, identifizierst du dich mit den Eigenschaften, den negativen Eigenschaften, die du einem Schwein unterstellst. Das heißt, du musst ich finde es wichtig, dass wir wieder in der Lage sind zu sagen, das ist mein Gefühl und ich mache mir dieses Gefühl und nicht der andere macht mir das Gefühl, weil er XY sagt, was nicht heißt, das ist eine Unsitte, finde ich, in den sozialen Medien, dass man irgendwie die Leute beleidigt und Gewalt und Mordandrohung hat. Das sollte strafrechtlich verfolgt werden. Aber ich muss sagen können, ich finde übergewichtige Menschen nicht schön. Ich finde auch ein Porsche 911er nicht schön. Da ist Porsche auch nicht beleidigt.
Ja, der ist auch hinten zu dick.
Ja, ja, ich finde auch, also ich finde auch, was weiß ich, zu dünne nicht schön. Aber das ist ja etwas, was jemand sagen muss. Ja, und wenn du in der Lage bist und weißt, du machst dir deine Gefühle selbst, dann kannst du völlig neutral reagieren.
Ja, und dieses Tiptoeing führt nur dazu, dass wir uns wie auf Eiern oder auf dünnem Eis bewegen und gar nicht wissen, was den anderen triggert. Wir wissen ja gar nicht, was wir gesagt haben und der andere ist beleidigt oder verärgert oder traurig. Das kann man auch vorher nicht wissen. Das zeigt sich ja erst im Gespräch, worauf jemand anspringt. Dieses ständige Berücksichtigen und vorsichtig sein führt letztendlich nur dazu, dass sich alle in der Kommunikation zurückhalten.
Ja, und man kann doch lernen, sich abzugrenzen. Also man kann, ich war vor kurzem beim Arzt, da meinte der Typ an der Rezeption, oh, Frau Krämer, sind Sie seit dem letzten Mal gewachsen? Dazu muss man den Leuten hier sagen, ich bin 1,84 groß. Da bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, meinen Sie das im Ernst? Ja, ist ja, wissen Sie, in puncto Biologie, da müssen Sie noch mal ein bisschen nachlesen, weil über 60 schrumpft man und wächst nicht. Ja, aber das war doch lustig.
Ja, ich sag, für
die Frage,
wen?
Die Frage ist immer, für wen?
Ja, genau.
Ich sage, aber das stimmt. Ich sage, für mich war es auch lustig, weil ich finde es witzig, jetzt mit Ihnen da so drüber zu reden. So, das ist vielleicht, einige sind auch unbedacht. Oder wenn, weißt du, oft kommt an, und wenn jemand eine andere Hautfarbe hat, oh, ich werde immer gefragt, woher ich komme. Mhm. Ganz ehrlich, Stefan, sobald ich mich vorstelle, mit ich heiße Maria Krämer, werde ich fast immer gefragt, woher kommen Sie?
Alleine an der Sprache.
Allein an der Sprache.
Weil die Sprache dann irgendeine Auffälligkeit aufweist, die der Norm nicht entspricht oder auf eine Besonderheit hinweist. Und schon hat man ein Gespräch über die Besonderheit und wo die Besonderheit herkommt.
Ja, ich finde das
kann
immer
man ja auch nicht
interessant.
Das kann man ja auch nicht verleugnen.
Nein. Und wenn ich hier eine andere Hautfarbe her, ich wäre aber hier geboren, aber meine Eltern kämen aus, das weiß ich, Namibia, dann ist es doch interessant, über dieses Land zu sprechen. Es sei denn, ich merke, der andere will mich entwerten. Dann kann ich hingehen und sagen, da liegt irgendwie eine Entwertung drin. Sehe ich das richtig oder denke ich das gerade nur? Das kann ich ja dann sagen. Also wir müssen doch wieder anfangen, Arsch in der Hose zu haben und uns entweder freundlich zu unterhalten oder aber abzugrenzen.
Ja, das wäre mir auch lieber, wenn wir über das, was offensichtlich ist, neutral sprechen könnten.
Ja. Ja,
insbesondere mir und uns als Akademiker und Forscher und Ethnologen und Soziologen und Psychologen, wir sind halt auch an unterschiedlichen Kulturen interessiert, uns interessiert, wo die Leute herkommen. Und wenn das offensichtlich ist, dass sie nicht von hier kommen, dann muss man fragen können, was ist denn dein Hintergrund, ne? Was ist dein Leben, was ist deine Kultur?
Ja, und wir haben doch schon bei so vielen Taxifahrten, waren ja meistens Leute von außerhalb, haben wir so viele interessante Gespräche gehabt, bis hin zu, dass wir uns zum Schluss umarmt haben. Also einfach, weil wir Interesse hatten, ja. Und ja, es gibt Leute, die so fragen, wo du merkst, da ist kein Interesse, sondern da ist eine Meinung.
Ja, die haben eine Meinung. Ja.
Dann musst du halt im Lernen dich abzugrenzen. Also du kannst einen Arsch in der Hose, kann man dir ja nicht antackern. Der fällt ja ab beim ersten Konflikt.
Ja.
Sondern dass man wirklich sagt, so, wieso fragen Sie mich sowas? Also, dass wir wieder lernen, im Diskurs zu sein und lernen, sowohl gute, wie du sagst, gute, interessante Gespräche, aber auch zu sagen, so, hier ist
hier
jetzt die Grenze.
Hier grenze ich mich ab.
Hier grenze ich mich ab. Wissen Sie was? Das hat Sie nicht zu interessieren. Ne?
Ja, und dieser Diskurs ist leider im Moment sehr stark beeinträchtigt, würde ich mal sagen, weil es eine sehr starke Tendenz gibt, von jeder Seite aus, ist egal von welcher Seite aus es kommt, es gibt eine sehr starke Tendenz von jeder Seite, seinen Standpunkt, seine Richtung für die richtige zu halten.
Ja, und ich finde,
und die andere Richtung mit Schmähungen, Beleidigungen und Hass und was nicht alles, was das Internet erlaubt, zu überziehen. Das führt letztendlich nur zur Richtigkeit oder zur Diktatur der Richtigkeit. Und die unterdrückt und dämpft jeden offenen Diskurs über Möglichkeiten.
Ja,
das ist letztendlich eine Verarmung der Gesellschaft.
Ja, das finde ich auch.
Und eine Verarmung der Möglichkeiten.
Das ist irgendwie, da kann man nicht mehr frei ausschwingen. Ja, wenn man frei ausschwingt, sagt man auch manchmal Sachen, die vielleicht einen Schritt zu weit gehen. Dann gehe ich hin und sage, tut mir leid, das
ja,
war ein Schritt
ja
zu weit. Aber
ja.
Weißt du, ich finde diese ganzen Selbstliebe-Gefühligkeiten sonst wie Kurse, die haben die Leute dahin erzogen, wir müssen die Umwelt ändern, damit du bessere Gefühle kriegst.
Ja.
Und das haut auf keinen Fall hin. Du machst dir deine Gefühle selbst mit deinen Bewertungen.
Das
wie du sagst, du willst andere Gefühle, hab andere Bewertungen.
Ja, und diese Umerziehung durch Verhaltensänderung, die hat schon im Sozialismus, Kommunismus nicht funktioniert. Das haben die ja auch versucht, über das Verhalten, anderes finanzielles oder wirtschaftliches Verhalten in Menschen zu ändern. Das hat nicht funktioniert.
Ja, es funktioniert einfach nicht.
Das Einzige, was man machen kann, ist Menschen in ihrem Bewusstsein, in ihrem Verstand, in ihrem Denken zu verstehen
ja.
und zu untersuchen und dann durch einen offenen Diskurs herauszufinden, was am besten funktionieren würde. Und da niemand die Deutungshoheit über die Realität hat, bleibt uns nur der Diskurs, bis wir das rausgefunden haben, was am besten funktioniert.
Ja, und jeder sollte sagen dürfen, was er mag und was er nicht mag. Der eine mag Rosen, der andere mag Tulpen. Da sind die
ja.
Rosen auch nicht beleidigt, dass man die nicht mag. Also, dass wir eher lernen können, ja, jeder hat seine Vorlieben. Der eine mag, was weiß ich, große Männer, der andere mag nicht so gerne so große
ja.
Männer. Das muss doch möglich sein zu sagen, das ist einfach das, wie ich das sehe. Und ja, ne, irgendwie frei nach dem Saber vivre, lass jeden sein, so leben, wie er leben will.
Ja.
Das können wir ja auch so handhaben. Da werden wir wieder zu dem, dass wir eine Gefühlsrevolution brauchen, die uns wieder mehr Freude am Diskurs, mehr Ausschwingen.
Und Freiheit in den Gefühlen lässt.
Und Freiheit in den Gefühlen lässt.
Ja.
Und da kommen wir fast wieder zu unserem ersten Hippie-Podcast, wieder
genau.
mehr Hippie-Feelings.
Mehr Hippie-Feeling, ja.
Okay, dann vom Feeling her haben wir jetzt ein gutes Gefühl. Wenn du nicht das Gefühl hast, uns 5 Sterne zu geben, hör nicht auf deine Gefühle, tu es trotzdem. Und wenn du das Gefühl hast, tu es bitte. Danke.